请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 21. Dezember 2024 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Anschließend erzählt Elon Huang in Reise durch Taiwan von seiner Teilnahme an der L'Étape du Tour de France rund um den Sonne-Mond-See in Zentral-Taiwan. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Kulturpanorama.
Wanhua, früher Bangka genannt, ist Taipeis ältester Bezirk. Strategisch an der Mündung dreier Flüsse gelegen, diente er schon früh als Ort des Handels für indigene Taiwaner und Han-Chinesen. Über die Zeit und unter der Herrschaft verschiedener Regierungen wuchs Taipei und wurde moderner. Doch Bangka widerstand dem Wandel, und so zeigt die Gegend um den Longshan-Tempel ein anderes Taipei. Ein Taipei der alten Zeit. Doch Wanhua polarisiert, auch unter Taiwanern. Der Bezirk entspricht den Wertvorstellungen einer modernen, weltgewandten taiwanischen Gesellschaft nicht, die sich als sauber, ordentlich, geregelt und fortschrittlich verstehen will. Gesellschaftliche Regeln, die in Taipeis anderen Bezirken als selbstverständlich gelten, finden hier keine Anwendung. Überall wird geraucht, Obdachlose sitzen mit ihren Habseligkeiten am Straßenrand und Freier spucken von Betelnuss-rot gefärbten Speichel auf den Bürgersteig. Aus den vielen Teehäusern in den Seitengassen um den dicht gedrängten Huaxi-Nachtmarkt drängt hellender Karaoke-Gesang. In ihnen bieten die Damen, die stark geschminkt und in hohen Absätzen durch Wanhua laufen und Freier anwerben, den Senioren Taipeis Gesellschaft. Und wer die Teehäuser hinter sich lässt und auf den Nachtmarkt abbiegt, dem sticht schnell ein ungewohnter Anblick ins Auge. Ältere Männer, sichtlich über 50, sitzen konzentrierten Blickes auf roten Plastikhöckern vor Videospielautomaten. Zigarette in der einen Hand, die andere Hand am Joystick. Um einige von ihnen hat sich eine kleine Traube von Menschen gebildet. Sie spielen Tetris. Mit atemberaubender Geschwindigkeit fällt ein Block nach dem anderen und wird von dem Spieler gezielten Griffes, als würde der Block magnetisch angezogen werden, an die perfekte Stelle gelenkt. Herr Chen sagt, er habe die höchstmögliche Punktzahl von 999.999 und das höchste Level von 999 schon häufig erreicht. Dennoch kommt er fast jeden Tag nach seiner Arbeit als Hausmeister an einer Schule hierher, um Tetris zu spielen. Schon seit über 20 Jahren spielt er es. Obwohl er 20 Minuten mit dem Motorroller entfernt wohnt, verbringt er normalerweise 2 bis 3 Stunden hier. Für ihn ist es eine kostengünstige Beschäftigung. Ein Spiel kostet gerade mal 10 Taiwan-Dollar oder 30 Cent. Herr Chen tauscht sich auch gerne mit den anderen Spielern aus. Teils sprechen sie über Strategien und andere Videospiele, doch meist unterhalten sie sich einfach über das Leben. Für Taipeis alternde Bevölkerung scheint es vornehmlich ein Ort des sozialen Lebens zu sein. Ein Ort des Zusammenkommens. Auch die Arcade-Angestellte sagt, den Gästen gehe es nicht wirklich um das Spiel. Wie viele Industrienationen hat auch Taiwan eine stark alternde Gesellschaft. 2026 werden über 20% der Gesellschaft über 65 Jahre alt sein. Die wirtschaftlichen Folgen dieses demografischen Wandels erfahren viel Aufmerksamkeit und werden breit diskutiert. Die sozialen Folgen, wie die der Einsamkeit im Alter, jedoch kaum. Dort, wo sie besprochen wird, wird jüngst vermehrt die Bedeutung von sogenannten dritten Orten hervorgehoben. Orte, die weder das eigene Zuhause noch der Arbeitsplatz sind, an denen Menschen sich aufhalten und mit anderen austauschen können. Älteren Menschen, die Zugang zu ihnen haben, geht es gesundheitlich besser, zeigen Untersuchungen. Und in Taipei ist ein solcher dritter Ort für alte Menschen zwischen Bordells und Nachtmarkt entstanden, in den Spielhallen Wanhuas. Doch auch Wanhua scheint sich nun nicht ewig der Gentrifizierung entziehen zu können. Immer mehr luxuriöse Apartment-Hochhäuser entstehen, deren Bewohner sich über die lauten, schmutzigen, unmodernen Gewohnheiten und Traditionen des Bezirks beschweren. Es bleibt zu hoffen, dass Taipei Wanhua auch für das sieht, für das es die Tetris-Spieler sehen. Ein Ort, der denen Gesellschaft und Unterhaltung bietet, die sie anderswo nicht finden oder sie sich nicht leisten können. Für diejenigen, die in Tetris besser werden wollen, hat Herr Chen einen einfachen Tipp. Häufig spielen.
Das war das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Reise durch Taiwan. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich
Ilon Huang
und Eva Trindl. Ilon, ich habe gehört, du hast vor kurzem an einer Art Mini-Tour de France teilgenommen. Ich habe auch dein Rennrad gesehen, als ich an einem Sonntagnachmittag zum Sender kam. Das stand da mit irgendeiner Nummer, so einer Rennnummer. Das sah sehr professionell aus.
Ja.
Was hat es damit auf sich mit dieser Mini-Tour de France in Taiwan?
Ja, das Rennrad, das stand dann nach dem Rennen, nachdem wir zurückgekommen sind. Und ich hatte dann keine Lust mehr, noch weiter damit nach Hause zu fahren und habe es dann hier stehen lassen. Und zwar war ich am Sonne-Mond-See und habe dann einem Rennen um den Sonne-Mond-See mitgemacht. Etwas aus Versehen, das sage ich gleich noch. Und ein bisschen mehr dazu. Und zwar, es handelt sich um die L'Étape du Tour de France. Also jeder kennt wahrscheinlich die echte Tour de France. Und ja, 1993 sind da Leute eben auf die Idee gekommen, Amateurrennradfahrern eben so ein bisschen das Gefühl zu geben, wie es ist, an einer Etappe von der Tour de France teilzunehmen, und haben da eben das dann angefangen zu organisieren. Während der Tour de France, soweit ich weiß, dann an einem der freien Tage, die fahren ja, ich glaube, 3 Wochen fahren die, glaube ich, und dann an einem der freien Tage haben sie dann eine Etappe dann für Amateure freigegeben.
Durften auch mal die Nicht-Profis da fahren.
Genau, durften mal gucken, wie das ist, so wie man so durch die Pyrenäen fährt oder so. Und ja, und seitdem wird das dann jedes Jahr gemacht, also seit 93. Und dann irgendwann haben die dann angefangen, das dann eben auch in anderen Ländern zu promoten oder durchzuführen. Und da gibt es dann eben Länder wie Australien, Kanada, China, Kolumbien und so weiter, Slowenien. Also über die ganze Welt verteilt gibt es dann so eine L'Étape du Tour de France. Und ja, dieses Jahr war es das erste Mal hier in Taiwan. Und dann haben sie sich als Strecke den Sonne-Mond-See oder eine Strecke um den Sonne-Mond-See ausgesucht. Und da gab es 2 Entfernungen, einmal 29 Kilometer und einmal 104 Kilometer.
Und diese Etappen, wie kann man sich das vorstellen? Ist das wirklich so ein bisschen auf dem Niveau von der Tour de France-Etappe oder ist es eigentlich auch etwas angepasst für nicht Profis?
Also für Frankreich habe ich gehört, dass sie wirklich da auf, ich habe sogar gehört, dass sie die Königsetappe von der Tour de France auswählen. Also da muss man schon gut dabei sein.
Muss man da nachweisen, dass man wirklich auf diesem Niveau ist? Nicht, dass ich dann sage, es wird mal Spaß machen und dann nach den ersten 10 Metern
weiß ich das nicht.
Fall ich dann vom Fahrrad.
Ich glaube, da nimmt man so ein bisschen auf seinem eigenes Risiko teil.
Muss man sich selbst einschätzen.
Ja, also hier stand bei uns, bei unserer Webseite hier, wo man sich anmelden konnte, da stand eben, dass man eben sicherstellen sollte, dass man eben das durchhalten kann, dass man fit genug ist und so weiter, dass man eben da so 1500, also bei uns waren dann insgesamt 1500 Höhenmeter zurückzulegen.
Also ja, das auf ist der schon Strecke eine ganz 100, schön, ne? Da geht's schon ganz schön.
Also nicht auf einmal, sondern eben, es ging immer mehr hoch und runter. Ja, und da sollte man eben sicherstellen, dass man da, ich glaube, also bei uns war jedenfalls keine Prüfung. Ja.
Und du sagtest, eine Strecke war 104 Kilometer und dann noch eine kürzere von 29,
genau.
Was sich ja nicht so viel anhört. Und an welcher hast du teilgenommen?
An der 104 Kilometer.
An der 104 Kilometer.
Ja, die 29 Kilometer Strecke, die für die ganze Zeit dann eben am See entlang. Das hört sich auch
ist
nicht so...
Das ist eigentlich eher so ein Spaß. Wie, es genau, gibt ja hier so diese Marathon, Halbmarathon, dann 10 Kilometer Läufe und dann Spaßlauf für die ganze Familie.
Ja.
Ne?
Bei diesem Rennen ist er dann auch eher so, ja, das wäre dann die Spaßkategorie vielleicht gewesen. Aber das soll man auch nicht unterschätzen, weil eben die ganze Strecke um den Sonne-Mond-See herum ist halt sehr hügelig. Ne? Also da muss man tatsächlich auch ab und zu hoch und runter fahren oder einige Male hoch und runter fahren. Der See ist auf 760 Meter über dem Meeresspiegel und wir sind bei der 104 Kilometer Strecke sind wir eben von 760 Meter etwa gestartet und sind dann auf etwa 300 Meter runtergefahren. Dann ging es hoch wieder auf 700 bis 750 Meter über dem Meeresspiegel und dann ging es wieder runter auf 280 und dann ging es wieder hoch und dann waren wir etwa wieder beim See und sind dann eben die letzten 20 Kilometer so um den See oder 30 Kilometer um den See herumgefahren. Da ging es dann auch nochmal auf und ab und dann erst die letzten 10 Kilometer ging es dann gleichmäßig mehr oder weniger gerade und leicht bergab ins Ziel.
Der Sonne-Mond-See ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Taiwan für Touristen aus dem In- und Ausland. Mhm. Und ich habe auch Berichte gesehen über dieses Fahrradrennen. Und da waren auch zwei Radprofis dabei, die an der richtigen Tour de France teilgenommen haben. Und ich habe nur gehört, dass die halt sehr geschwärmt haben von der Landschaft auch. Also und es hat sich nicht so angehört, als ob die nur höflich wären, sondern dass das richtig auch beeindruckend war.
Das glaube ich auch. Ich habe das auch gesehen, dieses Video oder diese Interviews da. Das waren übrigens Mark Cavendish oder ich glaube, er heißt sogar Sir Mark Cavendish. Das ist der, wer sich ein bisschen mit Radsport auskennt, das ist einer der besten Sprinter, glaube ich, und er hat die meisten oder er hält den Rekord für die meistgewonnenen Etappen bei der Tour de France. Und dann der andere war Chris Froome. Also Mark Cavendish ist, glaube ich, jetzt schon, hat sich vom richtigen Profisport schon abgetreten oder zurückgetreten, wie man das nennt. Und dann der andere war Chris Froome, wie man das mal ausspricht. Also beides aus Großbritannien. Und der Chris Froome hat die Tour de France 4-mal gewonnen und dann noch 3 andere so Grand Tours gewonnen. Also da waren richtig heftige Leute dabei. Mhm. Die wurden halt eingeladen, auch hat gerade so gepasst, weil die sowieso auch in Asien, also ich hatte einer der beiden Organisatoren kennengelernt, das ist einmal Sherpa Sports. Da gibt's demnächst auch mal in naher Zukunft ein Interview mit der Firma. Und die haben mir erzählt, dass eben die eingeladen haben und das hatte sich gerade gepasst, weil die sowieso auch in Asien unterwegs waren zu dieser Zeit. Ja, und also ich meine, ich finde die Gegend selber auch sehr, sehr schön und das Rennen war auch wenn es anstrengend war und man nicht unbedingt die ganze Zeit sich die Gegend angucken konnte, aber es war sehr, sehr schön. Und die beiden habe ich auch gehört, wie die da Interviews gegeben haben und ich glaube, die waren auch ganz angetan davon.
Und weißt du, wie viele Leute da ungefähr teilgenommen haben? Kamen da auch viele Leute extra aus dem Ausland angereist oder mehr aus Taiwan? Jetzt ist in Taiwan Radsport eigentlich ja auch sehr beliebt.
Ja, ich bin jetzt ungefähr 20 Jahre hier in Taiwan und also die Radsportveranstaltungen sind sehr, sehr in die Höhe geschossen. Es gibt andauernd irgendwelche Radsportveranstaltungen der unterschiedlichsten Schwierigkeitsgrade. Und hier haben insgesamt etwas über 2000 Leute teilgenommen. Soweit ich weiß, etwas über 1040 haben bei der 104er-Kilometer-Kategorie teilgenommen. Und dann auch etwas über 1000 sollen, glaube ich, bei der 29-Kilometer-Strecke teilgenommen haben. Und ich weiß nicht, wie viel direkt aus dem Ausland angereist sind, aber insgesamt haben die gesagt, Leute aus 32 Ländern haben da teilgenommen.
Die also es können gibt schon, aber auch in Taiwan
genau,
leben im Prinzip.
Also, aber es gibt tatsächlich Leute, weil das ist eine relativ bekannte Veranstaltung inzwischen und da kommen dann tatsächlich eben auch Leute aus dem Ausland extra her und gut kombinieren das dann wahrscheinlich klugerweise mit so 1-2 Tagen schönen Urlaub am Sonne-Mond-See oder so.
Und wie hast du das organisiert? Da hinzukommen zum Sonne-Mond-See, da muss man ja dann auch übernachten. Das fängt ja morgens an, denke
genau,
ich
wir mir. Genau, der Start für die 104 Kilometer war um 6 Uhr morgens, noch ein bisschen dunkel und ein bisschen kalt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe gar nichts organisiert. Und deshalb habe ich auch eben gesagt, ich bin so ein bisschen aus Versehen da reingeraten. Und zwar, ich hatte mit deinem Kumpel, es gibt ja einmal hier eine Radsportgruppe, so die Taipei Slow Cyclists. Und da haben vielleicht die ein oder anderen Hörer auch was davon gehört. Ich habe einen meiner Kumpels, Marco Metzger, den habe ich schon öfter auch zur Halbleiterindustrie hier interviewt und auch eben übers Fahrradfahren. Und der gehört eben zu dieser Gruppe. Und ich hatte mich eben vor einiger Zeit mit ihm darüber unterhalten, dass ich da eventuell mitfahren wollte. Und aber ich hatte, eigentlich hatte ich gedacht, naja, lieber eigentlich nicht. Und dann habe ich ihm das aber nicht gesagt und er hat dann aber angefangen zu organisieren. Er hat dann Bus organisiert, also für 6 Leute, für 7 Leute, wo man dann die Fahrräder drauf machen kann und so weiter. Und er hat Hotels und dann irgendwann hat er gesagt, okay Elon, alles organisiert. Und ich,
er hat dich sogar sozusagen ja, schon mit eingeplant.
Genau,
ne?
Und ich, ach du heiliger Bimbam. Und dann war aber schon die Anmeldefrist vorbei und so weiter. Und ich habe dann halt versucht, eben ja als Journalist hier mich dann noch einzuschleusen. Und ich habe tatsächlich über Sherpa Sports, habe ich tatsächlich, weil da auch einer jemand in Verbindung zu Taipei Slow Cyclists ist, der hat mir dann tatsächlich einen Presseausweis gegeben. Und ich hatte eigentlich auch nur vor, dann so ein bisschen locker bei den 29 Kilometern mitzufahren, damit ich eben früh genug auch wieder am Ziel bin, damit ich da noch ein paar, vielleicht tatsächlich Fotos von Chris Froome und Mark Cavendish kriege und so. Und dann, glaube ich, einen Tag, bevor wir losgefahren sind, da hieß es dann, Ichi Leo von Sherpa Sports auf mich zu und sagte, oh, einer hat abgesagt, hier, du hast dann noch eine Teilnahmekarte für die 104 Kilometer. Und ich dachte, wollte ich doch gar nicht. Aber gut, dann sind wir halt mit dem Bus, wir haben uns hier in Taipei getroffen, haben dann die 7 Fahrräder draufgeschnallt, sind dann direkt zum Sonne-Mond-See in unser Hotel, haben da übernachtet. Und dann am nächsten Morgen, das war auch ganz praktisch tatsächlich, wir sind dann eben um 5 Uhr da weggefahren vom Hotel, 5 Uhr morgens. Und der hat uns dann eben zum Start gebracht, da haben wir unsere Fahrräder vorbereitet und sind dann eben um den See gefahren. Und das Praktische war, als wir dann wieder ankamen, beim Ziel stand dann eben auch unser Van da. Also viele andere mussten tatsächlich, wir haben da auf der Hinfahrt viele gesehen, die haben ja irgendwo anders um den See herum übernachtet, die mussten dann nochmal 10 oder 15 Kilometer dann zum Start fahren und dann nach dem Rennen nochmal mit ihrem Fahrrad dann nochmal 10 Kilometer irgendwo hin. Und ich muss sagen, ich hätte nach 104 Kilometern keine Lust mehr gehabt, jetzt nochmal mit dem Fahrrad und dann meiner Tüte mit den Souvenirs dann irgendwo noch hinzugurken. Von daher war das super praktisch. Danke, Marco, an dieser Stelle.
War es anstrengend?
Ja.
Sehr anstrengend?
Ja. Also da merke ich wieder, wie wichtig es ist oder warum die Profis sich eben mit ihrer Strecke auseinandersetzen, bevor sie da eben losfahren. Die wissen ganz genau, wo die Steigungen sind und so weiter. Und bei mir, ich hatte gehört, dass nach 50 Kilometern dann die Steigung anfing. Und wir sind tatsächlich, bei uns war es, also wir sind losgefahren und da ging es erst mit die ersten 50 Kilometern gerade bergab oder ab und zu mal ein bisschen bergauf, aber sonst immer gerade und bergab. Und das ging super und ich dachte, oh prima, okay. Und dann, ja, für die ersten 50 Kilometer habe ich weniger als 2 Stunden gebraucht. Ich hätte auch ein bisschen schneller fahren können, aber erstmal war es mein erstes Rennen seit langer mit meinem Rennrad. Ich bin schon lange nicht mehr mit meinem richtigen Rennrad gefahren, bin ich ein bisschen vorsichtiger gefahren. Ich wusste auch nicht genau, okay, wann kommen wirklich die Steigungen. Und dann eben nach 30 Kilometer war die erste Verpflegungsstation, dann nach 50 oder 52 Kilometer war die nächste und dann ging es erstmal bergauf. Da ging es dann eben so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Kilometer es bergauf ging, aber insgesamt, da ging es dann erstmal hoch auf 750 Meter und dann ging es wieder runter auf 280 Meter über Meeresspiegel und dann ging es wieder hoch. Und genau, die letzte Versorgungsstation war ja bei Kilometer 70, glaube ich, und dann ging es nochmal 10 Kilometer so ein bisschen, naja, und dann 80 Kilometer und da sah ich schon, nach 80 Kilometer sah es aus, als wenn jetzt wieder eine Steigung käme und da sah ich auch schon Leute, die da gesessen haben und sich ein bisschen nochmal gestärkt haben, habe ich das auch gemacht und dann bin ich die letzten Kilometer da hochgefahren. Also war schon sehr anstrengend da, vor allem, ich muss sagen, ich habe halt...
Du hast wenig trainiert vorher noch.
Ja, also erstmal war wenig, als Entschuldigung oder als Ausrede kann ich ausführen, dass er in den letzten Wochen hier viel geregnet hat. Aber ich fahre viel Fahrrad, aber ich bin in den letzten Jahren wenig...
Nicht richtig jetzt Rennen oder Rennrad.
Ja, und vor allem, ich habe wenig Berge gemacht in den letzten Jahren. Und ja, das habe ich dann gemerkt hier. Und ja... Das war dann schon anstrengend. Also bis Kilometer 80 war es anstrengend, aber war okay. Und dann die letzten 20 Kilometer oder letzten 24 Kilometer war dann noch ein bisschen... Und dann die letzten 10 Kilometer hatte ich immer auf die Uhr geguckt. Und was, nur 500 Meter? Ach, erst noch, was, noch 9 Kilometer? Noch 8 Kilometer. Und dann kam ich eben irgendwann kam ich dann tatsächlich da in die Stadt rein und dann die letzten 400 Meter dachte ich, okay, das schaffe ich noch. Und dann bin ich angekommen, ja.
Und wie war die Stimmung so? Waren da auch Zuschauer oder das ganze Drumherum?
Also die Stimmung war ziemlich gut und wir sind tatsächlich durch die ein oder anderen Ortschaften gefahren. Und da standen tatsächlich Leute dann am Straßenrand, haben gejubelt oder uns ermutigt und so. Das fand ich schon ganz lustig, ja. Also gute Stimmung insgesamt, ja.
Und wie ist das eigentlich, wenn zum Beispiel jetzt jemand sehr gerne Rennen fährt oder auch Pässe fährt und sagt, Mensch, da würde ich vielleicht auch mal gern mitmachen. Ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr wieder organisiert wird, auch wieder am Sonne-Mondsee oder woanders vielleicht in Taiwan. Wie könnte man das organisieren? Ihr habt das ja vor Ort, hat es einen Freund, aber gibt es da auch so Reisebüros oder
also ich weiß nicht, für
Clubs,
das,
wo sich andere auch da mit sozusagen anhängen
können? Ja, bei großen Rennen gibt es sowas. Also es gibt ja hier diese KOM Challenge, also die ist hat dieses Jahr nicht stattgefunden, aber sonst, da geht es ja halt dann zum Uling Pass rauf und dafür werden Sachen angeboten zum Beispiel. Ne? Aber jetzt bei diesem hier glaube ich noch nicht, weil es noch nicht ganz so
das
bekannt war.
Das war das erste Mal
ich,
einfach.
Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sherpa Sports hat gesagt, dass sie bis jetzt einen 3-Jahres-Vertrag haben, aber wenn das so weiterläuft wie dieses Jahr, dann werden die das auch verlängern. Also sie wollen das auf jeden Fall länger machen und dann, wenn sich das so weiter rumspricht, denke ich, gibt es auch die ein oder andere Möglichkeit, da was zu organisieren.
Und hast du was gehört, ob das jetzt jedes Jahr oder dann regelmäßig auf dieser Strecke Sonne-Mondsee stattfinden soll?
Nee,
oder ob die überlegen, das sozusagen immer woanders zu machen, Abwechslung reinzubringen für
die,
alle?
Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen auch gleich genutzt wird, um Taiwan ein bisschen zu promoten und so weiter. Und da werden dann immer so ein bisschen andere Strecken.
Es gibt ja viele Strecken, die man hier für so eine Etappe fahren kann. Ne?
Genau, richtig. Also es soll auf jeden Fall dann in den nächsten Jahren immer mal woanders stattfinden. Aber natürlich, wenn sich das langfristig etabliert, kann es natürlich auch sein, dass es dann irgendwann mal wieder zum Sonne-Mondsee kommt.
Ja. Und hast du irgendwelche Highlights mitgebracht?
Nee, Highlights nicht. Also ein paar lustige Pannen hatte ich, letztlich, Gott sei Dank, waren es zum Schluss lustig. Also ich bin tatsächlich, ich habe kleine Schürfwunden am
das
Bein.
Das habe ich gesehen.
Ja, und wenn mich dann jemand fragt, dann sage ich, ja, ich war letzte Woche oder ich war eben vor einiger Zeit bei einem Radrennen, dann denken die alle, ich wäre gestürzt. Und tatsächlich sind die Schürfwunden und blauen Flecke aber nicht vom Sturz mit dem Fahrrad gekommen, sondern vom Sturz vor dem Start. Und zwar war es dunkel, alle so ein bisschen verschlafen noch. Und ich wollte noch mal ganz kurz, bevor ich eben losfahre, mal mich in die Hecken schlagen und sehe so ein Grasstück da im Dunkeln und gehe halt drauf zu und auf einmal ist da kein Boden mehr.
War ein Graben.
War ein Graben, lange Graben und ich bin da reingefallen. Und die anderen Leute, ey, Ilong, wo bist du? Ja, Gott sei Dank nichts passiert. Ne? Das ist, und dann die andere Sache ist, beim Start merke ich auf einmal, dass ich rechts nicht schalten kann. Bei einer Kettenschaltung hinten die Kassette, da konnte ich auf einmal nicht schalten. Am Tag vorher ging es noch. Ich bin ja mit dem Fahrrad auch zu unserem Treffpunkt gefahren und da ging das mit der Schaltung noch. Und ich konnte 30 Kilometer lang halt hinten nicht schalten. Gott sei Dank war es in der Mitte. Und es war eben nur gerade und bergab meistens. Von daher war das okay. Da konnte ich halt vorne schalten. Das hat dann gereicht. Und dann bin ich Gott sei Dank 30 Kilometern an die Verpflegungsstation, wo die auch eine Servicestation hatten. Da habe ich gefragt, kann er mal gucken? Und da hat er gesagt, es ist nichts kaputt, aber es ist so kalt, dass vorne im Schalthebel muss wohl irgendwie so ein bisschen Fett sein und so weiter. Und das ist durch die Kälte eben hart geworden oder so. Und deshalb hat das nicht reagiert beim Schalten. Er sagt, du hört dann selbst ein paar Mal hin und her. Dummerweise hat er kein frisches Öl, hat er gesagt, sonst hätte er das da drauf gemacht oder so. Aber gut, er hat gesagt, muss einfach nur viel schalten und so weiter. Ne? Und Gott sei Dank eben kurz danach, es kam auch dann die Sonne und so weiter, wurde auch immer wärmer und so. Und dann ist tatsächlich so nach 35 Kilometern hatte ich dann keine Probleme mit dem Schalten. Und das war gut. Also wenn ich da in dem Gang die Berge hätte hochfahren müssen, das wäre eine Katastrophe. Das glaube ich, hätte ich nicht.
Hättest du schieben müssen.
Ja,
dann
hätte ich schieben müssen. Ja, ja.
Und darf ich nach deiner Zeit fragen? Wie lange hast du gebraucht für die 104 Kilometer hoch und runter, hoch und runter.
Ja, also es waren etwa 5 Stunden und 10 Minuten oder so. Mhm. Etwas über 5 Stunden, ja.
Und ich nehme an, und dass du nicht der Letzte warst.
Ich war Gott sei Dank nicht der Letzte, ja. Also mich haben jetzt schon meine Freunde oder Familie haben mich gefragt, und wie war es? Ich dachte, ich bin durchgekommen und ich war nicht der Letzte. Wenn ich so ein bisschen prahlen will, kann ich sagen, in meiner Gruppe war der Viertschnellste. Oh. Also ich meine, mit dem ich da hingefahren bin, der Scott, und dann der Richard war, glaube ich, und auch in den Top 10 oder so. Die haben die Strecke in 3 Stunden und 12 hingelegt. Das heißt, die fahren halt damit etwas über 30 Stundenkilometer im Schnitt. Und der Erste, das war dann Chris Froome, glaube ich, tatsächlich. Und Scott hat erzählt, dass er eine kurze Zeit hinter dem Froome gewesen ist. Ne? Und da kann man auch noch ein bisschen was hören. Ich habe dann ein paar Stimmen eben von ein paar von meinen Bekannten da. Das war übrigens auch das ganz Nette. Wenn man viel Fahrrad fährt und so weiter, kennt man relativ viele aus der Fahrradszene hier in Taipei.
Die dann wahrscheinlich auch öfter mal an solchen Events mitmachen, auch an solchen Rennen oder überhaupt, man trifft sich mal in irgendwelchen Gruppen oder so.
Und die hat man dann eben auch wieder gesehen. Dann am Abend vorher habe ich zum Beispiel auch sind wir zum Essen gegangen, und dann ist mir der Andreas Hofem vom Deutschen Institut über den Weg gelaufen. Und das Witzige war dann, als ich meine Sachen abgeholt habe, dass ich eben durchgekommen bin und meine Medaille und so, hörte ich auf einmal, Herr Huang, dachte ich, Und da war eine meiner ehemaligen Studentinnen, die war letztes Jahr, die hat vor einem halben Jahr halt ihren Abschluss gemacht und ist selbst inzwischen zu einer begeisterten Fahrradfahrerin geworden. Nicht durch meinen Einfluss, sondern eben durch andere Einflüsse, aber inzwischen fährt sie selbst sehr gern Fahrrad, hat auch schon an vielen Aktivitäten teilgenommen. Und da hat sie diesmal eben ausgeholfen, da bei diesem Event. Und dann, Herr Huang, ja. Also das ist so ganz lustig bei solchen Sportveranstaltungen. Ne? Weil Taiwan ist ja auch relativ klein und da kennt man dann schon relativ viele. Ne? Ja, das kann man auch ein bisschen so als Highlight nennen, sag ich mal.
Ja, Ilong, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute in Reise durch Taiwan von der Mini Tour de France hier in Taiwan erzählt hast, von deiner Teilnahme. Und nächstes Jahr, denkst du, dass du da wieder mitmachen möchtest?
Ja, also ich habe ja so ein bisschen Blut gerochen, sage ich mal. Also ich habe ja früher schon, weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert, vor über 20 Jahren, als ich hier angefangen habe, habe ich ja damals Triathlons und sowas mitgemacht.
Ja, ich kann mich noch erinnern.
Und da habe ich eben auch den anderen Bericht gemacht. Und dann habe ich es lange Zeit nicht mehr gemacht. Und jetzt habe ich so ein bisschen wieder Blut geleckt. Ich hoffe, es passt die Zeit, dass ich eben so ein bisschen trainieren kann, so dass ich hier mit den Taipei Slow Cyclists oder selbst so ein bisschen umherfahren kann und dann ein bisschen einmal leichter werde, damit ich auch die Berge besser hochkomme. Ja.
Also wirst du wieder machen? Es ist also nicht so gelaufen, dass du sagst einmal und nie wieder.
Nee, tatsächlich. Also ich möchte die ein oder andere Fahrt nochmal mitmachen.
Und wer jetzt nicht die volle Strecke machen möchte von 104 Kilometer in diesem Jahr, der kann ja immer noch überlegen, ob er mitmachen möchte, aber die einfachere Strecke von jetzt 29 oder in dieser
Also es
Art.
Gibt viele Events hier, wo man dann eben sich je nach seiner eigenen Stärke eben seine Entfernung aussuchen kann und so, sowohl beim Laufen
als auch beim Laufen. Also da gibt es wirklich von Eltern-Kind-Lauf mit 5 Kilometer bis wirklich Vollmarathon, das sind dann die Profis am Werk.
Genau.
Und da ist wirklich für jeden was dabei.
Und
das wird auch immer sehr, sehr gut angenommen.
Ja. Das ist heutzutage sehr, sehr, sehr beliebt.
Ist auch oft so eine wirklich fast Karnevalstimmung, wo die Leute, manche, die verkleiden sich dann, wenn sie an diesen Spaßläufen teilnehmen.
Ja, stimmt, das habe ich auch mal gesehen hier bei einem Lauf, wo ich teilgenommen habe vor einiger Zeit. Da waren welche, die haben die Marathonstrecke gelaufen, ein Ehepaar, schon älter, also älter als ich sogar. Und die hatten sich verkleidet als so alte chinesische mythologische Figuren oder so.
Ich habe auch so die San Taizi, so eine Götterfigur dabei und alles Mögliche.
Also da braucht man schon wirklich viel Kraft und so sich da.
Aber viele machen das ja dann auch beim 5-Kilometer-Lauf, so einfach um mitzumachen. Dabei sein ist alles so nach dem Motto.
Ja, richtig, genau.
Ja, herzlichen Dank, Ilong. Dann vielleicht bis zum nächsten Jahr bei der nächsten L'Étape du Tour de France in Taiwan.
Genau. Vielen Dank.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 21. Dezember 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.